Herzlich willkommen beim Bücher- und Sonntage-Podcast. Das sind zwei Dinge, die ohne jeden Zweifel zusammengehören. Ich bin Julia Zieschank, Autorin von Jugend- und Liebesromanen. Mehr über mich und meine Bücher sowie spannende Extras findest du auf meiner Website unter juliazieschank.de. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo, wie schön, dass du auch heute am zweiten Adventssonntag wieder mit dabei bist. Und ich finde ja, dass der Dezember und ganz besonders eben die Vorweihnachtszeit auch so ein bisschen die Märchenzeit ist. Und deshalb dreht sich in der heutigen Episode alles um Märchenadaptionen. Ich habe ja selbst schon zwei geschrieben, Königsblau und Königsfluch. In Königsblau, da geht es um König Blaubart, wie der Titel vielleicht auch schon verrät. Und Königsfluch liegt die Prinzessin auf der Erbse zugrunde und bildet auch gleichzeitig die Vorgeschichte zu Königsblau. Also falls du Lust auf Märchenadaptionen hast, dann schau dir sehr gerne meine zwei einmal genauer an oder auch die meines heutigen Gasts, das ist E.F. von Heinwald, denn er hat ganz neu eine Märchenadaption veröffentlicht und zwar die Königin der Sterne und darin geht es um das Märchen Allerlei Rau. Enrico kennst du ja vielleicht auch schon bereits aus der Podcast-Folge, in der es um künstliche Intelligenz ging und ob diese Fluch oder Segen für die Kreativbranche ist. Da haben wir wirklich ein sehr interessantes Gespräch miteinander geführt. Es war eigentlich mehr eine Diskussion. Und ja, dies war für mich zum Teil sehr, sehr interessante, spannende Erkenntnisse. Also falls du dich gerne mit künstliche Intelligenz und den Auswirkungen auf die Kreativbranche näher befassen möchtest, dann verlinke ich dir die Folge in den Shownotes zur heutigen Episode. Und bevor wir jetzt gleich in das Interview einsteigen, möchte ich noch ein paar Dinge ankündigen. Und zwar zum einen wird mein Podcast im Januar schon 5 Jahre alt. Wahnsinn! Also ich frage mich wirklich, wo die Zeit hin ist. Am 12. Januar 2020 ist hier die allererste Episode erschienen. Und ja, nun 5 Jahre und über 80 Episoden später gibt es den Podcast noch immer und ich hoffe, er ist für dich eine genauso große Bereicherung wie für mich, weil ich habe durch den Podcast so viele spannende Persönlichkeiten kennenlernen dürfen und die ganzen Interviews zu führen ist mir einfach immer wieder eine riesige Freude. Deshalb würde mich auch sehr interessieren, wie lange du eigentlich schon den Podcast hörst. Bist du schon seit Tag 1 mit dabei oder ja, seit welcher Folge oder durch welche Folge kennst du meinen Podcast und wie lange bist du schon dabei? Auf Spotify gibt es nämlich die coole neue Funktion, also kommentieren kann man ihn auf Spotify schon länger, aber man kann jetzt auch auf Kommentare antworten, also ich als Host kann jetzt auch auf Kommentare bei Spotify antworten. Also schreib mir sehr, sehr gerne mal in die Kommentare, falls du dich noch erinnern kannst, welches deine allererste Bücher- und Sonntage-Folge war, wie lange du schon mit dabei bist. Und mich würde natürlich auch wahnsinnig interessieren, welche deine Highlight-Folge ist. Also welche der vielen Folgen ist dir am meisten im Gedächtnis geblieben? Und ja, wenn du mir da eben einen Kommentar auf Spotify schreibst, dann lese ich mir den auf jeden Fall auch durch und werde natürlich auch antworten. Ja, das letzte Thema, was ich noch habe, bevor es mit dem Interview losgeht, ist, dass es von meiner Weihnachtsgeschichte für Groß und Klein von Lotte und das Gullimonster nun auch ein E-Book gibt und zwar auf Patreon. Letztes Jahr ist ja auf Patreon schon exklusiv die Geschichte als Hörbuch von mir persönlich eingesprochen erschienen und das Hörbuch gibt es natürlich immer noch auf Patreon und man kann es so schön sich kapitelweise zu einem Adventstee plus Plätzchen anhören und ja, ich habe eben gedacht, dieses Jahr bringe ich es auch noch in schriftlicher Form raus und zwar mit wunderschöner Innengestaltung, denn das Gullimonster liebt ja Süßigkeiten, deswegen gibt es im E-Book auch eine Zuckerstangen-Illustration Und ja, falls du magst, dann kannst du auf Patreon dir eben das E-Book holen und es dann gemeinsam mit deiner Familie, falls du Kinder hast, deinen Kindern auch gerne vorlesen oder eben auch einfach alleine in einer gemütlichen, ruhigen Stunde durchlesen. Also es ist nicht sehr lang, es ist ja ein Kinderbuch und ja, einfach eine super süße Geschichte, bei der man sich wieder so in die eigene Kindheit zurückversetzt fühlt, an das Wunder von Weihnachten und vor allem an die Magie von Freundschaft wieder erinnert wird. Also ich würde mich wirklich riesig freuen, wenn du auf Patreon vorbeischaust. Den Link dazu findest du natürlich ebenfalls in den Shownotes zur heutigen Episode. Und auf Patreon warten dich über 100 super interessante Posts mit exklusiven Inhalten, die es nur auf Patreon gibt und natürlich auch jede Menge Vorab-Infos. Also auf Patreon gibt es immer zuallererst meine Cover zu sehen. Es gab auch schon weit vor dem Erscheinen von unserem Hörbuch die erste Hörprobe dort zu hören von Das Spiel des Schattenprinzen. Und ja, also wenn du einfach da dran interessiert bist, auch natürlich an den regelmäßigen Wortwechsel. Das sind Livestreams, die ich mit Adi Wilk zusammen veranstalte, bei denen wir über kontroverse Themen diskutieren, die die Buchbranche beschäftigen. Falls du zum Beispiel auch an sowas interessiert bist, an exklusiven Livestreams zu, ja, eben kontroversen Themen, dann bist du auf Patreon genau richtig. Und damit will ich sagen, legen wir los mit dem Interview zu dem Thema Zwischen Magie und Moderne, so gelingt die perfekte Märchenadaption mit E.F. von Heinwald. Hallo Enrico, schön, dass du nochmal bei Bücher und Sonntage mit dabei bist.
Hallöchen, Julia.
Und heute geht es um eins meiner Lieblingsthemen, denn ich liebe Märchen. Und du hast ja auch eins geschrieben, das ist auch ganz frisch erschienen, und zwar Königin der Sterne. Und es ist eine Neuinterpretation von Allerlei Rau. Magst du vielleicht einfach mal den HörerInnen erzählen, worum es genau in dem Märchen geht und ja, was überhaupt so bei dir dieser Anfangsfunken war, was dich an Märchen so fasziniert?
Ja, genau, ist jetzt frisch am 31.10. erschienen, also zu Halloween witzigerweise, wo es gar kein Dark Fantasy Märchen ist. Man konnte es auf der Frankfurter Buchmesse schon vorher bestaunen und ich habe es da auch das erste Mal in den Händen gehalten. Ja, Märchen, also ja, ich glaube, ki als Kind mochten wir alle Märchen und waren alle fasziniert von Märchen. Und ich glaube, deswegen hat das auch immer so ein bisschen Nostalgiefaktor, wenn man dann als erwachsener Mensch dann nochmal Märchen liest oder Märchenadaptionen. Und bei Allerlei Rau war es tatsächlich der Punkt, dass das am Ende, dass halt diese glücklichen Gaben, magischen Gaben irgendwie verflucht waren. Und das fand ich halt als Kind total spannend. Ich hatte eine Schallplatte damals von diesem Märchen und habe die rauf und runter gehört, bis die quasi die Schallplatte schon geleiert war und so knackte, weil der Nadel das schon kaputt gemacht hat. Ja, und dann habe ich immer jetzt Märchenadaptionen gesehen, die letzten Jahre, ne, Rotkäppchen und Aschenputtel und so und alle irgendwie neu interpretiert. Aber Allerlei Rau war nie dabei. Und wenn ich Leute gefragt habe, ob sie das Märchen kennen, dann kannte das auch niemand, obwohl es von den Grimms ist und auch in diesem Geschichtensammlung drin ist. Genau, und deswegen dachte ich, hey, mein Lieblingsmärchen muss irgendwie mal auch adaptiert werden. Und dann habe ich mich halt hingesetzt.
Ach cool, also dann ist das auf jeden Fall dein Lieblingsmärchen oder hast du noch ein anderes, was du genauso gerne liest?
Nein, das ist eigentlich mein Lieblingsmärchen. Genau.
Ja, ich lustigerweise kenne das Meer tatsächlich von Als Eselshaut von Charles Perrault. Ich weiß nicht, ob dir der Name auch was sagt. Das ist wirklich fast wie Allerlei Rau, bloß dass es dann eben Eselshaut ist als Umhang. Und ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie mich zieht es immer so zu diesen französischen Märchen. Ich habe ja auch eine Märchenadaption zu Blaubart geschrieben und das ist auch von Charles Perrault.
Ah, okay. Ja, also ich weiß, dass Allerlei Rau in verschiedenen Ländern verschieden erzählt wurde. Ich glaube, im englischsprachigen Raum in Großbritannien ist es irgendwie ein Catskin, heißt das, glaube ich, da. Genau, also es gibt da verschiedene Art und Weisen, was das für eine Haut ist. Und Allerlei Rau, also der Name, kommt von einem der Gaben, die sie von ihrem Vater erpresst, der sie heiraten möchte. Also ich kann ja mal kurz umreißen, worum das Hauptmärchen, das Originalmärchen geht. Im Original Märchen bei den Grimms stirbt halt die Königin eines Landes und sie ringt ihrem König das Versprechen ab, dass er nur wieder heiraten darf, wenn er so eine findet, die so schön ist wie sie. Und sie hat sich wahrscheinlich eher dazu gedacht, so, er darf nie wieder heiraten, so, ne? So nimmt sie mit in den Tod die Sicherheit, dass er quasi ihr treu bleibt. Aber wie das so ist als Königin, du musst ja irgendwie einen Erben finden und so weiter und so fort. Und sie hatten nur eine Tochter, dass er halt dann gesucht hat. Und irgendwann war halt die Tochter erwachsen. Und er hat dann festgestellt, dass seine eigene Tochter seiner Mutter, also seiner Frau natürlich am ähnlichsten sieht. Und deswegen entscheidet er sich dazu, seine eigene Tochter zu heiraten. Und die Grimms haben ja damals so ein bisschen auch soziale Missstände angerissen. Und das war halt diese typische Familienehe, die da in den Adelshäusern immer passiert ist, ne, um die Macht zu erhalten und die Mitgift in der Familie zu behalten und so. Naja, und sie will halt von ihm vier Kleider haben. Sie versucht halt, sich da rauszuwinden. Das fand ich halt schon mal cool, damals in dem Märchen. Mit List. Und sie soll ihr halt vier Kleider fertigen. Und eines davon soll aus jedem Tier aus deinem Königreich genäht sein. Und damals war halt Fellware, war halt, hieß Rauwerk im Mittelalter. Und dieses Kleid bestand quasi aus allerlei Rauwerk. Und deswegen ist dieses Märchen im deutschsprachigen Bereich allerlei rau. Ne? Und wahrscheinlich bei dir war es halt dann diese aus dem Esel und aus dem englischen Bereich war es dann halt Katzen heute. Genau. Und dann, er schafft es leider, ihr diese Kleider zu geben und stellt sie entsetzt fest und sie packt sich dann kurz an diese Kleider und noch diverse goldene Gegenstände und verschwindet in den Wald und versucht zu flüchten. Dort wird sie halt von Jägern aufgegriffen, weil sie dieses Rauflickenwerk anhat, wird für ein großes, seltsames, sprechendes Wesen Tier gehalten und wird dann an den im Königshof in der Küche eingesetzt. Also ein bisschen Aschenputtel-Style kommt dann. Ja, und dann ist auch dieser Aschenputtel-Style, sie geht halt dann auf den Ball, zieht halt diese Kleider an und der Prinz ist total verzaubert von ihr und so. Und das letzte Kleid, das fand ich halt so cool als Kind, konnte sie nicht mehr ablegen. Gibt es verschiedene Versionen. Einmal, dass sie die Zeit nicht hatte, aber die coolere, die ich hatte, das war die düstere Version, und zwar, dass das Kleid wie mit Pech eingestrichen an der Haut klebte. Und deswegen konnte sie über dieses letzte schillernde Kleid, zwar ein Kleid, das schillert wie die Sterne, daher wie in der Titel Königin der Sterne, dass sie dieses Fell nur drüber werfen konnte. Und dann hat der König sie halt erkannt, weil er halt drunter das Schimmern hat sehen lassen. So. Und dann hat sie ihn geheiratet und dann lebten sie happy und so weiter, und sie ist quasi der Ehe mit ihrem Vater entgangen, indem sie jemand anderen geheiratet hat. So ist das Original. Und das Kind denkt man da gar nicht so drüber nach, aber eigentlich ist das schon irgendwie so ein bisschen so, okay, ich heirate halt einfach irgendeinen anderen Fremden, damit ich meinen eigenen Vater nicht heiraten muss. Und ja, ich habe dieses Märchen dann quasi uminterpretiert und unerzählt, und die Prinzessin bei mir soll zwar auch ihren Vater heiraten, aber und sie windet sich auch raus, aber sie macht das mit List und Magie und nimmt dann ihr Schicksal selbst in die Hand, anstatt sich da von den Männern rumschubsen zu lassen.
Ja, was ich auch schön finde, ist, dass du eben eine starke weibliche Protagonistin da gezeichnet hast, weil in dem Originalmärchen ist sie ja nicht so stark und lässt sich da ja doch eher von anderen vorschreiben. Und vielleicht magst du einfach da noch mal ein bisschen erzählen, was für dich so diese Neuinterpretation eben auch ausmacht. Was hast du denn so verändert?
Genau, also zu dem ersten Punkt, also dass immerhin bei allerlei Rau wurde der Protagonistin halt diese List gegeben, dass sie versucht, ihren Vater auszutricksen und dass sie dann mit List versucht, diesen anderen König zu heiraten. Und dass es ihr quasi nicht alles zufällt, weil sie halt hübsch ist, sozusagen, sondern dass halt die Schönheit eher ihr ein Fluch war. Und das unterscheidet das Märchen schon ein bisschen von den anderen, wo halt quasi so die Liebesheirat mit irgendeinem Retterprinzen so die Endlösung darstellt für sämtliche Probleme, die da die Prinzessinnen haben. Genau, und bei mir habe ich ihr da ein bisschen mehr Zügel in die Hand gegeben. Also zum einen bekommt sie nicht die Kleider alle vom Vater, und es sind auch keine Kleider, sondern es sind magische Gegenstände, die von den Feen erschaffen wurden, die ihr unter die Arme greifen wollen. Und sie versteht nicht so richtig, warum die Feen ihr helfen, weil eigentlich sind die Naturwesen jetzt ziemlich wankelmütig und sehen Menschen eher als Spielzeug, ne, weil die ja so kurzlebig sind und nicht Magie beherrschen. Muss es aber annehmen, weil sie ja in dieser Bredouille steckt, ne? Und sie bekommt magische Gegenstände, die ihr verschiedene Fähigkeiten verleihen. Also statt dass sie wie im Original schöne Kleider hat, die sie einfach nur schön aussehen lassen, kann sie halt mit diesen magischen Gegenständen, kann sie halt aktiv einsetzen und aktiv in das Geschehen der Adelswelt eingreifen, um sich versucht, einen Vorteil zu verschaffen. Das ist halt der große Unterschied, dass ich sie quasi selbst ermächtige, das ja selbst anzupacken. Das geht natürlich nicht alles glatt, wäre ja sonst irgendwie langweilig. Und irgendwie auch eine Realitätsfans läuft ja meistens nicht so, wie man das sich ausmalt. Und dazu kommt halt immer noch die Komponente, was haben denn die Feen eigentlich mit ihr vor? Und warum helfen sie ihr denn überhaupt? Also das ist eine starke Veränderung, weil Feen gibt es im Originalmärchen nicht. Und ja, ich habe natürlich ganz viele Logiklücken gestopft, die die Grimms so mit sich bringen, weil wie schafft es eine Prinzessin mit 4 Kleidern und einem goldenen Spinnrad im Original, was irgendwie schon 1,50 Meter Durchmesser hat und aus Gold sein sollte im Originalmärchen? Also wie schafft es sich da durch den Wald zu rennen, voll bepackt?
Ja.
Solche Sachen habe ich dann halt verschiedene Art und Weisen gelöst, indem ich die Sachen verändert habe oder halt Magie habe eingesetzt lassen. Und was ich noch verändert habe, ist, dass ich es in die Renaissancezeit gesetzt habe. Originalmärchen sind ja so Mittelalter-Setting meistens und auch die Adaptionen sind alle meistens so in einem mittelalterlichen Setting. Also es gibt ein paar Filme, glaube ich, und Serien, die wurden ins moderne Setting gesetzt, wie Once Upon a Time, falls du das kennst.
Eine ja, kenne ich.
Genau. Und ich setze es halt in die Renaissance, weil es halt eine spannende Zeit war, fand ich, mit den Konflikten zwischen Christen und Kelten und zwischen Glauben und der aufkommenden Wissenschaft und so weiter und so fort. Das hat halt einen ziemlich coolen Rahmen geschaffen, um da ja einen Weg für sie aufzubauen.
Stimmt, die Renaissance passt doch, glaube ich, gut zu so rauschenden Bällen.
Ja, genau. Also das ist noch nicht so überpompös und zugeschnürt wie die Barockzeiten. Und es war halt irgendwie so eine Aufbruchsstimmung aus. Ich habe das auch die Renaissance war überwiegend am Mittelmeer, genau, und da habe ich es halt auch hin versetzt, räumlich, statt in den tiefen Wald in Deutschland, wie so die meisten Märchen versetzt sind. Und es gab halt auch noch ganz viel modernen Content, weil damals die Seidenstraße und der Kontakt zu anderen Kulturen, also du hast natürliche Diversität an Menschen, an Kulturen gehabt, an Lebenseinstellungen und an Künsten. Und das gibt halt so ein total buntes, schönes, märchenhaftes Setting als irgendwie das graue, düstere Mittelalter. Und ich wollte halt kein düsteres Märchen erzählen. Es gibt zwar düstere Momente, aber ist auf jeden Fall kein Dark-Fantasy-Märchen.
Aber das finde ich auch schön. Hast du schon recht, das passt wirklich sehr gut zum Märchensetting, wenn es nicht immer nur in dem düsteren Mittelalter spielt. Ich glaube, ich würde nämlich mal, wenn ich noch mal eine Märchenadaption schreiben würde, es auch tatsächlich in eine andere Epoche versetzen, weil ich habe so gemeint, wie du auch, dass es eher so dieses Mittelalter-Vibes hatte, wie du so schon gemeint hattest. Aber ja, ich muss sagen, eine meiner Lieblings-Epochen ist so die Belle Epoque, weil ich liebe einerseits die Kleider wirklich. Und auch da ist auch so, was du gerade meintest mit der Renaissance, auch so diese Aufbruchstimmung so ein bisschen. Da geht es gerade los mit den ganzen neuen Technologien und die Menschen sind so voller Begeisterung für die Wunder der Technik und was alles so möglich ist. Und es ist eigentlich auch eine sehr positive Zeit, wo die Menschen wirklich so voll in diesem Glauben sind, dass jetzt die Zukunft eine richtig, richtig strahlende wird. Und dann kommt halt der Erste Weltkrieg und die Belle Epoque endet.
Ja, das stimmt, genau. Die Künste haben sich ja verändert, ne? Genau zu der damaligen Zeit. Und aber ich glaube, genau, es waren noch irgendwie die Endzüge der Kolonialzeit gewesen, aber es löste sich schon langsam so ein bisschen auf, aber ja, das stimmt. Da gab es so Momente. Ist halt irgendwie auch ein bisschen traurig. Ne? Es gibt irgendwie immer nur so 10, 20 Jahre, wo es die Menschheit irgendwie schafft, so mal einen positiven Zukunftsblick zu hinzukriegen. Und dann irgendwie ist es so, ich muss irgendwie Probleme der Zeit kitten.
Das stimmt, ja. Aber zurück zu den Märchen. Was macht denn für dich eine gelungene Märchenadaption aus?
Also man sollte auf jeden Fall das Originalmärchen so ein bisschen durchschimmern sehen, finde ich. Jetzt bei den ersten Feedback bekam ich, dass ich das Märchen manchmal recht weiter interpretiert habe, aber man bekommt schon mit so grob, worum es geht. Ich glaube, das liegt einfach an dem Knackpunkt, wo das Märchen beginnt. Also ich finde, man sollte es irgendwie so ein bisschen durchschimmern merken, weil dann haben die Leser so das Gefühl der Nostalgie ne? Und auch der Neugier, wenn man das Märchen kennt, so wo sind jetzt Stellen, die ich wiedererkenne aus dem Original sozusagen und wie hat man das irgendwie anders gelöst? Und als zweites, dass man halt auch einen frischen Wind reinbringt. Also es gibt ja Märchenadaptionen 5 verschiedener Arten und eine davon ist tatsächlich nur die Neuerzählung. Also Logiklücken gestopft, aber man ist sehr nah am Original dran. Und für mich persönlich ist es irgendwie schöner, wenn diese Märchenadaption ganz neue Aspekte und frischen Wind reinbringt, einfach weil es halt ja es entspannter macht, als zum 100. Mal sozusagen das Original zu lesen.
Ja, das stimmt. Vielleicht auch so ein paar unerwartete Twists.
Ja, genau, oder andere Perspektiven. Also manchmal gibt es ja auch Märchenadaptionen, wo nicht quasi aus der Protagonistin Aschenputtel das erzählt wird, sondern aus der Prinzensicht oder aus der Feensicht oder whatever. Also dass man halt einfach so ein bisschen so einen anderen Blickwinkel bekommt und manchmal halt so coole Szenen, die ja der Originalcharakter aus dem Märchen nicht sehen konnte, weil die sich quasi woanders abgespielt haben, dass man dann irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, so eine Rundumschau, um den Handelsstrang zu sehen.
Wie schaffst du denn in der Märchenadaption diese märchenhafte Atmosphäre, also dass man wirklich dieses zauberhafte, magische, was ja auch Märchen so ausmacht, dass das im Buch transportiert wird?
Neben diesen typischen Märchen, ja, Motiven, ne, Prinzessin und Adelshaus und so Selbstfindung, gibt es ja auch so, ja, typische Zahlen, ne, magische Zahlen, so 7 und 13 und 3 und so. Und bestimmte Tiere, die oft benutzt werden. Also das Reh zum Beispiel wird gerne benutzt als so ein Unschuldssymbol. Und das habe ich auch mit drin. Das sind halt so diese typischen Sachen. Und die Sprache ist wichtig. Also ich habe mich ein bisschen eingegruft in altertümliche Sprache, also die, wo man ganz andere Satzstellungen und Verben hatte. Und es gibt auch immer ein Märchen so Inhalte, schöne Momente, zum Beispiel, wenn so ein Ball beschrieben wird und so dieses höfische Leben, was jetzt die Handlung nicht zwingend vorantreibt, aber halt so diese schwelgenden Momente hat, ne, wo man auch so irgendwelche wo du so Märchenadaptionen verfilmt hast, dann hast du ja auch immer so, ja, diese Ballszenen, wo man halt einfach
genau.
So, ne, dieses Märchen sollen ja einen auch ein bisschen in Watte packen, neben der ganzen Kritik.
Und du hast ja auch gemeint, bei dir kommen Feen drin vor. Ich finde Feen auch super märchenhaft.
Das stimmt, ja, genau. Sie sind nicht in allen Märchen, in den Originalen drin, aber ja, also bei mir sind tatsächlich die Feen aber nicht der Märchengrund, also wegen dem Märchen reingebaut worden, sondern die nordische Mythologie mit den Kelten, das sind ja Feen und Siede an der Welt, war sehr wichtig und natürlich eine gute Quelle, um Plotholes zu stopfen bei den Grimms, aber auch natürlich, um Spannungen zu erzeugen. Also die Feen sind tatsächlich aus dem Setting-Grund mit reingekommen.
Ja, es war bei mir so ähnlich. Bei Blaubart, da hatte ich dann Blumenelfen mit dazu geschrieben. Die gibt es im Originalmärchen auch nicht. Aber ich fand auch, das hat so gut zum Setting gepasst.
Ja, genau. Ja, also ich denke ja, Sprache, typische Motive und so Inhalt, Nostalgie-Momente, das ist so das, was so das Märchen ausmacht bei mir. Genau, so was die Stimmung erzeugt.
Bestimmt. Ich finde gerade das Sprachewalzen ein sehr gutes Stichwort, dass das sehr, sehr viel ausmacht, wenn man so zwischendrin einfach so, ja, dieses bisschen veraltete Begriffe oder was noch mit einstreut, dann wirkt es halt gleich viel authentischer, wenn die Dialoge nicht modern klingen.
Ja, und auch eine gewisse Etikette, die ja damals Standard war, die wir jetzt nicht mehr haben, das macht ja auch viel aus. Und das typische Ihr, was auch in Fantasy vorkommt, ne, die
genau.
Anrede und so. Das sind halt so wichtige Elemente, glaube ich, die das ausmachen.
Hast du denn irgendwelche Tipps für angehende AutorInnen, die sich vielleicht auch mal an einem Märchen versuchen wollen? Also was würdest du denn zum Beispiel eher raten zu einem bekannteren Märchen als Adaption oder lieber was Unbekanntes, so wie du es jetzt gemacht hast?
Ist schwierig zu sagen. Also ich hatte das geschrieben und hatte mit anderen AutorInnen gesprochen, auch erfolgreichen bei Großverlagen. Und die haben tatsächlich Probleme, wenn es ein unbekannteres Märchen ist, dass die Verlage es ablehnen mit der Aussage, es kennt niemand.
Mhm.
Finde ich ein bisschen schade, aber da hatten wir ja schon, also wir haben ja schon vorher vor dem Podcast kurz geplaudert über aktuelle Geschichten. Ich finde es halt persönlich erfrischend, wenn neue Geschichten kommen, anstatt immer derzeitige Trends zu bedienen. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man als Verlag gucken muss, was gerade gern gelesen wird. Ja, also es kann ein Problem sein, ein modernes, also ein neues Märchen, was noch keiner kennt, zu schreiben. Aber bei mir war es halt so, ich habe ja beim Drachenmond Verlag veröffentlicht und hatte der Verlegerin das angeboten. Und als ich sagte Märchenadaption, hat erstmal so sie befürchtet, ich komme jetzt mit dem 100. Rotkäppchen um die Ecke. Und als ich dann sagte, es wäre allerlei rau, dann war sie interessiert, weil sie genau eben was Neues haben wollte. Also ich glaube, es kommt einfach darauf an, welchem Verlag man das anbietet oder ob man selbst published, ob man jetzt eher ein bekannteres Märchen wählt oder ob man ein unbekannteres nimmt.
Ja, ich persönlich fand ja auch immer als Kind so orientalische Märchen total schön, was einfach so vom Setting her was ganz was anderes ist. Und aber ich glaube, da würde halt auch niemand jetzt hier die orientalischen Märchen kennen, außer ja, Tausend und eine Nacht sagt er mir jetzt was. Aber ich glaube, so im Detail kennt man da jetzt auch nicht so viele, wobei es, finde ich, schon auch so seinen Reiz hat, was Unbekannteres zu nehmen und dann die LeserInnen vielleicht auf so eine Reise mal in eine ganz andere Welt zu entführen.
Ja, das stimmt. Also ich habe ein DDR-Märchenbuch, ein zerflattertes Hardcover, das heißt Die Märchenkarawane. Und das sind, keine Ahnung, 80 Märchen. Und die schreiben ja ganz anders, die schachteln das ineinander. Also das ist eine Geschichte in einer Geschichte in einer Geschichte. Und also wie das Tausend in einer Nacht im Original mit der Scheherazade ist, die dann diese Märchen erzählt.
Genau,
und niemals aufhört. Und so ist auch dieses Buch geschrieben. Und es gibt halt ganz tolle orientalische Märchen. Und zum Beispiel das Märchen mit dem goldenen Vogel, falls du das kennst, wo die drei Söhne ausgezogen sind, um den goldenen Vogel zu fangen und der Jüngste das dann schafft. Das hat die typischen Märchenweisen, ne? Mit der Heldenreise und Zahl 3 und magisches Wesen und so und dann bekommt man ein Königreich. Also ich denke schon, dass das auch deutschen LeserInnen total gefallen könnte, so orientalische Märchen.
Ja, das glaube ich auch. Also vielleicht ermutigt sie jetzt jemanden beim Zuhören, mal sich ein orientalisches Märchen für eine Adaption vorzunehmen.
Ja, ich bin total dafür.
Ich auch, ich würde es lesen. Wie sieht es denn bei dir aus? Also Königin der Sterne ist jetzt deine erste Märchenadaption. Planst du denn schon eine zweite?
Also jetzt grundsätzlich geplant ist es nicht. Es wurde auch schon gefragt, ob ich noch einen zweiten Teil schreibe, weil ich so ein bisschen angeteasert habe, was dann danach passieren könnte, nachdem dieses Märchen für mich geendet hat. Mal sehen. Also ich habe es jetzt eigentlich grundsätzlich nicht geplant, aber vielleicht verschlägt es mich nochmal in die Welt der Märchen. Vielleicht mal auf jeden Fall eine Kurzgeschichte oder so, um dann noch ein bisschen nachher was zu erzählen. Mal sehen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt. Was mich noch total interessieren würde, ist, wie sehr hast du denn dein Märchen an die heutige Zeit angepasst, jetzt im Hinblick zum Beispiel auf die Brutalität in Originalmärchen, aber auch zum Beispiel Feminismus?
Also muss ja sagen, dass Märchen, also wie auch ein bisschen traurig, aber irgendwie sind Märchen immer noch aktuell. Also das ein oder andere Märchen, so was man selbst im Original liest, man merkt so irgendwie, ja, also die Probleme, die sie damals hatten, haben wir zum Teil immer noch heute, weil Menschen sind halt Menschen. Also da kann man tatsächlich einiges übernehmen. Ja, was der Feminismus und die Selbstermächtigung betrifft, da haben wir ja schon kurz drüber gesprochen. Also meine Prinzessin entscheidet sich dazu selbst, ja, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, aber ist natürlich dabei auch ein Opfer ihrer Zeit. Es gibt ja gewisse Konventionen und wir haben heute auch Konventionen und Privilegien für Geschlechter und verschiedene ideologische Gruppen, wie es auch damals gab, auch wenn die anders sind. Und ich habe das schon ein bisschen moderner gemacht und ein bisschen aus dieser damaligen Zeit gelöst, aber letztendlich muss sie trotzdem mit ihrer Zeit klarkommen. Und das müssen wir ja auch. Sie muss trotzdem gucken, was ist denn möglich in der Zeit, in der ich lebe und in der Gesellschaft. Ansonsten, ja, die erwähnte Diversität von Menschen, das war damals ja auch normal. Also ne, durch die Seidenstraße und den Austausch der Kulturen und den verschiedenen Glaubensrichtungen auf und ethnologischen Gruppen, das gab es ja immer. Und jetzt aber ist es ja auch nochmal so in den letzten 10 Jahren ein bisschen wichtiger geworden, was die Sichtbarkeit anbelangt. Und das ist halt bei mir auch der Fall. Allerdings ist es nicht hauptthematisch. Also es ist halt, kommt halt einfach vor, weil das halt so ist, ne? Weil Menschen Menschen sind. Das würde ich sagen, ist weggerückt von dem, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Disney-Adaptionen von diesen Märchen, wo das ja alles quasi europäische sind, außer jetzt, wo dann die Märchen wie Pocahontas und so direkt woanders spielen. Das ist bei mir dann schon wesentlich breit gefächerter. Ja, was ist sonst noch moderner und Jetztzeit? Nein, ich glaube, das ist eigentlich, sonst bin ich ziemlich nostalgisch in der Zeit geblieben, um dieses Märchengefühl zu erzeugen.
Ist es dir dann schwer gefallen, so die Balance zu finden zwischen modern und alt?
Tatsächlich gar nicht, weil wie gesagt, das ist ja damals schon alles mal Thema gewesen und ist nur jetzt wieder Thema, dass diese Dinge quasi, ne, die Menschen bewegt haben. Tatsächlich war es ziemlich einfach. Ich habe sogar beim Schreiben festgestellt, so hat es ist ja immer noch genauso jetzt heute wie damals. Also ich war sogar selber überrascht, dass sich das so stark miteinander vereinbaren lässt. Ich meine, gut, ja, heutzutage versuchen wir uns vor Influencern und vor dem Internet auf Instagram irgendwie zu bewegen und zu behaupten und ja, einen gesellschaftlichen Stand sozusagen zu erschaffen. Und damals war das halt quasi der Adel. Also
Ja.
das Medium mag sich geändert haben, aber so diese Grundbedürfnisse und Grundhandlungen, die sind uns immer noch zu eigen.
Das stimmt, ja. Diese Grundprobleme, die, glaube ich, bleiben.
Ja.
Ja, was ich auch immer spannend finde, dass in Märchen ja oft das Gute als schön dargestellt wird und das Böse als hässlich. Wie bist denn du da bei deiner Märchenadaption damit umgegangen? Hast du da vielleicht bewusst mit diesem Klischee böse gleich hässlich, gut gleich schön auch gebrochen?
Tatsächlich nicht. Also bei mir, ich versuche immer in meinen Romanen allgemein solche Dinge nicht zu bewerten. Also, dass ich quasi Optiken benenne, wie sie halt sind, also wie jemand aussieht, ohne dass es dem eine bestimmte Zug- oder Abneigung zu stark aufgedrückt wird, ne? Weil Schönheit liegt ja im Auge des Betrachters. Und tatsächlich ist es aber so, dass meine Protagonistin nicht so perfekt ist wie ihre Mutter. Also die Mutter bei mir ist die ist auch so eine typische Märchenweise, die schönste im ganzen Land gewesen. Und dass sie quasi natürlich, weil sie die Tochter ist, ihr ähnlich sieht, aber dass sie halt in diversen Punkten eben nicht genauso goldenes Haar hat, sondern eher ein bisschen dunkelblonderes Haar und so. Also mit Absicht nicht so überperfekt dargestellt, wie man es jetzt meistens mit Protagonisten, mit Helden macht. Und bei mir spielt ja Familie und Freunde eine große Rolle und vielleicht könnte man der einen oder anderen Person die Rolle eines Love Interests hineininterpretieren. Das ist aber keine Romantasy-Geschichte. Und selbst die Love Interests sind halt nicht wie so typisch, also poliert sozusagen von der Optik, sondern haben interessante Features sozusagen, aber sind jetzt nicht unser heutiges perfektes Schönheitsideal. Genau. Und die bösen Charaktere würde ich sogar aus unserer Sicht relativ schön bezeichnen. Na, weil Feen und Siede, also bei mir sind alle moralisch ein bisschen grau, sie sind nicht komplett böse, sie haben halt einfach Gründe, warum sie Dinge so betrachten und so handhaben. Und ja, und Feen und Siede sind ja als für uns außerweltlich aussehend natürlich exotisch und irgendwie anders und interessant.
Ja, Morally Grey, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Habe ich jetzt schon richtig Lust auf deine Märchenadaption bekommen?
Tatsächlich auch die Protagonistin ist moralisch grau. Also die meisten Heldengeschichten sind immer so, sie haben ein total gutes Herz und machen immer alles total gut und wollen suchen immer die beste Lösung. Aber nun ja, mein Hauptcharakter ist eine Prinzessin und sie ist gewöhnlich Bequemlichkeit gewöhnt. Und sie sehen sich schon in manchen Momenten, ach, es könnte so einfach sein, ne? Man könnte so bequem sein. Warum habe ich das denn nicht gemacht? Und was sind ja normale menschliche Regungen, dass man halt manchmal einfach nur, ich würde es gern bequem und faul haben und deswegen tue ich Dinge, auch wenn sie vielleicht nicht unbedingt richtig immer sind. Und ja, sie ist da auch so gestrickt.
Ja, das stimmt. Das glaube ich, ist auch so ganz menschlich, dass man sich eher nach dem einfachen und bequemen Weg sehnt.
Genau, eben. Und diese Facetten haben halt diese ganzen Charaktere bei mir.
Ja, Enrico, jetzt sind wir dann auch schon wieder am Ende von der Folge angelangt. Vielleicht magst du noch mal kurz verraten, wo interessierte HörerInnen dich denn überall auf Instagram oder generell auf Social Media finden.
Oh, das ging ja schon wieder schnell mit dir hier. Ja, also ich bin überall eigentlich zu finden, auf Facebook, auf Instagram, auf TikTok und auf Twitter und eine eigene Webseite auch. Einfach unter Heinwald mit AI, wie Hein und Wald, könnt ihr mich da überall finden. Sollte kein Problem sein. Ansonsten auf meiner Webseite genau heinwald.de, da ist ja alles oben mit verlinkt.
Du hast die Frage zwar schon beim letzten Mal beantwortet, aber vielleicht hat sich die Antwort ja jetzt auch schon leicht wieder verändert. Wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus?
Okay, was habe ich damals geantwortet? Jetzt bin ich sogar selber neugierig, muss ich nochmal nachholen, was war damals für mich ein perfekter Sonntag war. Also jetzt für mich ein perfekter Sonntag, wenn ich ihn denn frei habe, weil ich bin ja selbstständig und meistens hat man eben nie frei, dann auf jeden Fall ausschlafen, ausgiebig brunchen, vielleicht auswärts mit Freunden irgendwie und so ein bisschen in den frühen Nachmittag hinein, ja, zusammen entspannen, dann auf jeden Fall was lesen. Kuchen am Nachmittag muss auch sein. Und ja, abends einfach chillen, gutes Bad, vielleicht irgendwas gucken. Ja, und wenn ich arbeite, dann ist der perfekte Sonntag immer noch ausschlafen und spät frühstücken, aber ohne Stress, entspannt, kreativ sein sozusagen, ne? Schreiben oder Grafiken machen, Fotos machen. Wenn das dann einfach alles flutscht und man so im kreativen Flow ist, das ist ein voll schöner Sonntag auch.
Ja, da stimme ich dir zu. Und Ausschlafen ist bei mir auch immer sehr wichtig.
Ja, auf jeden Fall, ganz wichtig.
Enrico, ich danke dir, dass du noch ein zweites Mal bei mir im Podcast zu Gast warst. Es war wieder ein sehr, sehr schönes und inspirierendes Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein durfte.
Sie hören Lotte und das Gullimonster von Julia Zieschank, gelesen von der Autorin selbst. Merkwürdige Geräusche aus dem Gulli. Es war der 23. Dezember, an dem Lotte die wohl unglaublichste Entdeckung machte, die je ein Kind einen Tag vor Heiligabend gemacht hatte. Dabei fing der Tag an wie jeder andere. Lotte, die eigentlich Charlotte hieß, aber so nannten sie nur ihre Eltern, wenn sie wieder irgendetwas angestellt hatte, wurde wie jeden Morgen von ihrer Mama Marie zur Schule gebracht. Lotte war 8, ging in die 3. Klasse und, genau wie ihre Klassenkameraden, sehnte sie den Schulschluss herbei. Denn heute war der letzte Tag vor den Weihnachtsferien und Lotte konnte es kaum erwarten, die nächsten Tage mit dem Essen von Plätzchen, dem Singen von Weihnachtsliedern und dem Lesen von Büchern unter dem Weihnachtsbaum zu verbringen. Letzteres liebte Lotte ganz besonders. Sie legte sich dann immer eine extra große und extra kuschelige Decke unter den geschmückten Weihnachtsbaum, holte sich ihr rundes Kissen, auf dem das Gesicht einer Maus abgebildet war und das oben an den Seiten zwei kleine Öhrchen hatte, und genoss den Geruch von frischen Tannennadeln, während sie ein Buch las. Eigentlich war dieser letzte Schultag sowieso überflüssig, fand Lotte. Die Lehrer hielten keinen Unterricht, stattdessen sahen sie sich einen Weihnachtsfilm an. Den mit den drei Geistern. Eine Weihnachtsgeschichte. Irgendwann läutete die Schulglocke und Lotte beeilte sich, ihre Stifte und Hefte einzupacken, da ihre Mama mit ihr nach der Schule die letzten Weihnachtsgeschenke in der Stadt besorgen gehen wollte. Nachdem Lotte sich von ihren Schulfreunden verabschiedet hatte, rannte sie über den Pausenhof auf ihre Mama zu, die bereits vor dem Tor stand und auf Lotte wartete. Eigentlich durften die Kinder nicht über den Pausenhof rennen, aber da heute alle schon in Weihnachtsstimmung waren, drückten die Lehrer ein Auge zu, als Lotte mit wippendem Ranzen an ihnen vorbeilief. Mama Marie breitete die Arme aus und drückte Lotte einen Schmatzer auf die Wange. »Na, hattest du einen schönen letzten Schultag?« fragte sie, während sie nach Lottes Schulranzen griff und ihn ihr abnahm. Lotte nickte nur, während sie neben ihrer Mama zum Auto hertrottete. Sie fuhren nach Hause, aßen schnell zu Mittag und machten sich anschließend zu Fuß auf den Weg in die Innenstadt. Weil es kalt war, trug Lotte ihren roten Schal, der ihr bis unter die Nasenspitze ging, ihre roten Fäustlinge und ihre rote Mütze, unter der ihre honigblonden Locken seitlich hervorquollen. Lotte mochte ihre Locken nicht besonders, sie fand, sie sah damit viel zu brav aus, was ihre Mama andauernd bestätigte, indem sie sie Engelchen nannte. In der Innenstadt herrschte ein großer Andrang. Die Menschen strömten von allen Seiten an Lotte und ihrer Mama vorbei. Alle schienen es eilig zu haben. Manche rempelten Lotte im Geschäft sogar an, wenn sie fanden, sie stand ihnen im Weg. Von den Kassen hatten sich lange Schlangen gebildet, an denen die Menschen anstanden, stur auf ihre Handys starrten und ab und zu ungeduldig seufzten. Als Mama Marie und Lotte gegen 16 Uhr mit ihren Weihnachtseinkäufen fertig waren, begann es zu dämmern. Lotte trug zwei kleine Tüten. Ihre Mama hingegen hatte beide Hände so voll, dass Lotte sich wunderte, wie diese mit all den Tüten überhaupt noch durch die Ladentür passte. Mittlerweile war in der Stadt die Weihnachtsbeleuchtung eingeschaltet worden und Lotte bewunderte die vielen kleinen Lichter, die die Straßen schmückten und ihnen einen warmen Glanz verliehen. Lotte und ihre Mama nahmen für den Nachhauseweg immer eine kleine Seitenstraße, die als Abkürzung diente und die nicht weit von ihrem Zuhause entfernt lag. Die Gasse war schmal und nur für Fußgänger gedacht. Eine einzelne Laterne spendete spärliches Licht, da es aber noch nicht ganz finster war, fürchtete sich Lotte nicht. Ungefähr bei der Hälfte der Gasse vernahm Lotte seltsame Geräusche. Eine Art Ächzen und Stöhnen, das immer lauter wurde, je mehr sie sich dem Gullideckel näherten. »Hörst du das?« flüsterte Lotte. Aus irgendeinem Grund, der ihr selbst nicht ganz klar war, traute sie sich nicht in voller Lautstärke zu sprechen. Lotte blieb stehen und lauschte den Geräuschen, die direkt aus dem Gully zu kommen schienen. »Das ist das Abwasser, das durch die Kanäle rauscht und manchmal macht das komische Geräusche«, erklärte Mama. Ein Klopfen ertönte und dann ein Laut, der beinahe wie ein Schluchzen klang. »Es hört sich an, als wäre jemand traurig«, sagte Lotte. »Es ist nur der Abwasserkanal. Gelegentlich klingt es eben, als wäre jemand in den Rohren. Komm jetzt, Lottchen, mir fallen gleich die Arme ab.« Mama Marie lief voraus und Lotte beeilte sich, sie einzuholen, denn sie wollte nicht allein in der Gasse zurückbleiben, aus deren Gullideckel derart seltsame Geräusche drang. Lotte dachte über Mamas Erklärung nach, aber ganz überzeugt war sie nicht. Ihr Gefühl sagte ihr, dass ihre Mama sich irrte, und das tat sie so gut wie nie. Zu Hause stellte Mama die Tüten mit einem erleichterten Seufzen auf dem Boden im Flur ab und zog ihren Wintermantel aus. Lotte starrte unschlüssig zur Wohnungstür. »Willst du dich nicht ausziehen? Hier drin ist es doch viel zu warm in deiner dicken Jacke«, sagte Mama. »Ich gehe noch eine Runde Seilspringen im Garten«, erwiderte Lotte, ohne den Blick von der Wohnungstür zu wenden. »Aber nicht zu lange«, sagte Mama, während Lottes Hand schon den Türgriff umschloss. Lotte hopste die Stufen vor der Eingangstür hinunter und blieb unschlüssig vor dem Gartenzaun stehen. Sie blickte zum Haus, wo ein Licht angeschaltet wurde. Jetzt konnte sie ihre Mama sehen, die sich mit einer Rolle Geschenkpapier an den großen Esstisch setzte. Ohne recht zu wissen, was sie tat, rannte Lotte los. So schnell sie konnte, lief sie die Straße entlang und bog in die kleine Nebenstraße ein. Allmählich wurde es wirklich finster und Lotte fürchtete sich ein bisschen, als sie die verlassene Gasse entlang ging, bis sie den Gullideckel erreichte. Je näher sie ihm kam, desto lauter wurden die Geräusche. Da war wieder dieses Stöhnen zu vernehmen, das viel zu menschlich klang, als dass es vom Abwasser kommen könnte. Lotte hockte sich neben den Gullideckel und spähte zwischen den Löchern in die Finsternis. Natürlich konnte sie nichts erkennen außer Schwärze. Ein lautes Ächzen drang an ihr Ohr. Dann hörte sie ganz deutlich ein leises, weit entferntes »Keiner mag mich«. Es klang beinahe wie ein Seufzen, aber sie hatte die Worte eindeutig vernommen. Lotte schluckte. Wer oder was auch immer da unten war, er musste sehr traurig sein. Und vermutlich auch sehr einsam, denn wer kletterte schon in einen Abwasserkanal, um dort gemeinsam Zeit zu verbringen? Da kannte Lotte viel schönere Orte, den Spielplatz zum Beispiel. Wieder ertönte ein hohles, metallisches Poltern und Rumpeln, als schlüge jemand gegen die Rohre des Abwasserkanals. »Hallo?« rief Lotte zaghaft. Sie legte den Kopf schief, beugte sich über den Gullideckel und lauschte. Keine Antwort. »Hallo?« rief sie noch einmal, diesmal etwas lauter. »Ist da unten jemand?« Die plötzliche Stille ließ Lotte den Atem anhalten. Alle Geräusche waren verstummt. Da war kein Poltern und Rumpeln, kein Stöhnen und Ächzen mehr zu vernehmen. »Ich heiße Lotte«, probierte sie es nochmal, da sie sich sicher war, dass wer oder was auch immer da unten hauste, ihr nun zuhörte. »Ich will dir nichts tun. Du brauchst keine Angst vor mir zu haben.« Einen weiteren Moment lang war kein Geräusch zu hören, aber dann erklang ein leises Flüstern, wie Wind, der durch ein Rohr bläst. »Angst!« Lottes Herz begann schneller zu schlagen. Jemand hatte ihr geantwortet. »Kann ich dir irgendwie helfen?« Sie lauschte abermals angestrengt, erhielt aber keine Antwort. Lotte blieb noch ein paar Minuten neben dem Gulli hocken. Als es fast vollständig dunkel war, erhob sie sich und lief zurück. Sie wollte nicht, dass ihre Mama sich Sorgen machte. Was Lotte nicht bemerkte, war, wie der Gullideckel einen Spalt breit zur Seite glitt und zwei große weiße Augen ihr hinterher starrten.
Ich hoffe, dir hat diese kleine Hörprobe aus Lotte und das Gullimonster gefallen. Den Link zum E-Book findest du in den Shownotes zur heutigen Episode. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr. Und wir hören uns dann 2025 wieder mit der Jubiläumsfolge zu 5 Jahren Bücher und Sonntage. Und diese Folge wird eine ganz besondere werden. Darauf freue ich mich schon sehr.
Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal.